Und damit herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Folge Schauplatz. Ja, was ist denn da los? Der Nico ist gar nicht da, Maria. Was machen wir denn jetzt hier so ganz alleine?
Wir haben sturmfrei. In der Ecke sitzt so ein Wein.
Ja, was machen wir jetzt hier ohne Aufsichtspersonen?
Sturmfreie Bude, auf den Tischen tanzen, Bier trinken. Ich hab meins auf, du auch?
Ich meins auch. Was trinkst
Yay.
Du? Ich dachte, wir holen die HörerInnen mal ab, da wo sie sind, sowas für ein Bier trinkst, sodass man uns als Person auch mal greifen kann.
Oh mein Gott, also das war einer der glücklichsten Tage in meinem Leben. Und zwar gab es bei einem Poetry Slam, wo ich war, nicht zwei, sondern ganze fünf Getränkemarken. Und da habe ich so ein Crew Republic 745 Escalation Double IPA mit 8,3 Volumen Alkohol. Einfach toll. Fünf Getränkemarken, wo gibt's sowas?
Ich meine, da sind wir ja auch nicht so weit entfernt von so einem Faxe von der Tanke, ne, bei dem Alkoholprozent.
Oh, ja.
Ja, ich trinke sehr deutsch. Ich trinke sehr deutsch-bürgerlich einen Beck's Gold, was daran liegt, dass ich eine Freundin habe, die sehr gerne Beck's Gold trinkt. Und ich bin ja ein guter Gastgeber, das heißt, ich habe tatsächlich immer einen Sixer Beck's Gold halt hier, wenn diese Freundin mich besucht, dass sie eins da hat. Und so eins trinke ich jetzt. Sweet ist auch die Filmauswahl, die wir heute haben. Wir wollen so ein bisschen reden über Jugend im Film, habe ich das Gefühl. Wir haben uns tatsächlich mal abgesprochen und wir haben drei Filme, die wir beide gesehen haben und über die wir mit euch ein bisschen reden wollen. Das ist American Graffiti, Miller's Girl und Madame Web. Und wir haben aber auch noch ein bisschen was anderes gesehen, Maria. Was hast du denn da so gesehen?
Also zum Thema Jugend im Film habe ich, das ist der letzte Film, den ich nicht vergessen habe, bei Letterboxd einzutragen, Ginger Snaps aus dem Jahre 2000. Und ansonsten habe ich mal wieder so ein bisschen meiner Vorliebe für alten Kram und Hitchcock und Musicals gefrönt. Ich habe The Bandwagon von Vincenzo Minnelli gesehen, was wirklich aus dem Stand einer meiner Lieblingsfilm-Musicals geworden ist. Und von Hitchcock halt eben nach langer Zeit endlich mal Marnie. Ekelhafter Film, großartig, dazu später mehr.
Okay. Ich habe etwas getan, was ich sonst nicht tue. Ich habe eine Serie gesehen, nämlich The Curse, die neue Serie von Nathan Fielder und Benny Safdie, die jetzt, ich glaube, Mitte Januar beendet wurde bei Paramount Plus. Und ich war natürlich im Kino und habe Dune 2, das Mega-Ereignis des Monats, mir angesehen. Sogar zweimal, einmal in der Pressevorführung und einmal mit einem Kumpel im Double-Feature-Stil, echt. Und darüber wird es auch einiges zu sagen geben. Und ich habe einen kleinen, feinen Thriller namens To Catch a Killer noch mitgebracht.
Ja, cool, davon habe ich nichts gesehen. Freue mich aber darauf, was du darüber zu sagen hast.
Ich fange mal an mit dem, was mich am meisten begeistert hat. Und das ist The Curse. Hörer in dieses Podcasts wissen ja, dass ich ein sehr großer Fan von dem kreativen Schaffen von Nathan Fielder bin, vor allem von seiner Serie Nathan For You. Und The Curse macht relativ genau da weiter, wo Nathan For You aufgehört hat, nur dass das Ganze jetzt hier eben in ein fiktives Korsett gebunden ist. Es geht Nathan Fielder hier wieder darum, Grenzen von Realitäten auszuloten und zu fragen, was denn einen Menschen überhaupt ausmacht, beziehungsweise ja, Interessen daran, wie menschliche Interaktionen funktionieren. Und ich glaube, noch mehr als die ganzen baudrillarischen Ansätze, die in The Curse durchaus drinstecken, geht es hier um die Frage, was heißt es, gut zu sein? Und ist es am Ende überhaupt wichtig? Also bringt dir das am Ende des Tages irgendwas? Es geht in The Curse um ein Pärchen, gespielt von eben Nathan Fielder und Emma Stone. Emma Stone Whitney und Nathan Fielder Asher. Die haben so eine, Lebensverbesserungs-Doku-Sendung. Ich weiß nicht, hast du die South Park-Folge mit White People Renovating Houses gesehen?
Leider nicht.
Also für alle Hörer, die es gesehen haben, es geht so in diese Richtung. Also die beiden spielen sich eben als Gutmenschen auf und gentrifizieren ein Viertel. Ich muss eben gucken, wo es ist. Gentrifizieren eine Stadt namens Espanola, ohne das zu merken. Also sie sind der Meinung, sie würden hier was Gutes für die Bevölkerung tun, indem sie eben Infrastruktur und Wirtschaft nach Espanola holen, aber ruinieren dabei diese Stadt komplett. Und das Ganze wird eben gefilmt von Benny Safdie, dem Produzenten dieser Show. Und jetzt geht es eben sehr viel darum, dass dieser Produzent in die echte Beziehung von Whitney und Asher eingreift. Und wir uns irgendwann nicht ganz sicher sein können, imitiert hier die Kunst das Leben, imitiert das Leben die Kunst? Und sehr viel wurde geschrieben über die letzte Folge dieser Serie. Und ich habe ein bisschen Angst, das jetzt zu oversellen, aber mir hat dieses Finale tatsächlich auf sehr merkwürdige Art und Weise den Boden unter den Füßen weggezogen, weil es einen doch sehr humorvoll oder sehr auf sehr absurde Weise mit sehr, sehr existenzialistischen Fragen konfrontiert, nämlich halt mit der Frage, was machst du, wenn dein Leben plötzlich vorbei ist? Also, das ist, glaube ich, eine Serie, über die ich noch lange nachdenken werde und über die es sich auch lohnt, nachzudenken. Wirklich, also Nathan Fielder und Benny Safdie steht ja so für dieses Anxiety-Cinema mit eben Filmen wie Good Time oder Uncut Gems und Nathan Fielder eben für diesen unangenehmen Humor, für diesen Cringe-Humor, für dieses auch wirklich so gesellschaftliche Konventionen offenlegen und bloßstellen. Und die beiden verbinden diese beiden Sachen hier ganz grandios und ich glaube, Emma Stone liefert hier die beste, absolut beste Leistung ihrer ganzen Karriere ab.
Also das klingt tatsächlich super interessant, vor allem das, was du am Ende gesagt hast mit der Kombination eben von den Artistic Sensibilities, sowohl von Benny Safdie als auch von Nathan Fielder. Das erinnert mich so ein bisschen daran, was ja für mich bei Sugar Baby von keinem von beiden, sondern von Emma Seligman sehr, sehr gut funktioniert hat. Und zwar, dass man halt wirklich diese Thriller-artige Musik- und Kameraarbeit hat bei einem Cringe-Comedy-Plot. Und auch wenn ich jetzt The Curse nicht gesehen habe, das klingt für mich eigentlich sehr nach einer sehr, sehr intuitiven und logischen Verbindung. Zumal ich halt auch Reality-TV durchaus für ein komplexes bis existenziell gruseliges Genre halte. Und insofern, also, ich weiß nicht, ob du das oversellt hast, aber du hast es mir auf jeden Fall gut gesellt.
Das ist auf jeden Fall sehr schön. Also Fans von Nathan For You müssen hier auf jeden Fall reinschauen, denn wie gesagt, das ist eine logische Fortsetzung davon. Und mir fiel es gerade eben auch schwer, die Figur, die Fielder spielt, nicht Nathan zu nennen. Weil diese Asher-Figur einfach auch eine logische Fortsetzung von der Nathan-Figur aus Nathan For You ist. Und sie schaffen es eben sehr, sehr unterschwellig, sehr viele Themen anzusprechen, die man sich rausgreifen kann, wenn man möchte. Wie gesagt, es geht um Gentrifizierung, es geht um sexuelles Versagen, es geht um gesellschaftliche Erwartungen an eine Ehe. Es geht so um White Savior-Tum, es geht um White Guilt. Es geht um privilegiertes Aufwachsen, denn wie gesagt, die Emma Stone-Figur kommt aus sehr reichem Hause und wäre gerne eine Künstlerin und hat jetzt halt das Geld, sage ich mal, um sich zu erkaufen, als gute Künstlerin wahrgenommen zu werden. Und diese Momente, wenn sie eben in der Art-Community von Espanola steht und alle Leute so peinlich berührt sie anschauen und zu so sagen, ja, du machst schon richtig große Kunst, das ist schon richtig toll. Es ist einfach sehr, sehr gut beobachtet und geht halt immer dahin, wo es weh tut. Und dann nochmal 2 Schritte weiter. Gleichzeitig muss ich der Serie halt aber auch lassen, sie gehen natürlich auch ins Sexuelle, sie stellen ihre Figuren aber nie bloß. Und das hat mir auch doch wieder sehr viel Freude abgerungen.
Ja, das ist möglicherweise halt wirklich eine Gratwanderung, wenn man irgendwie sowas wie Cringe-Comedy mit sexuellen Aspekten macht, dass man das durchaus irgendwie so großflächig entlarvend und relatable machen kann, ohne jetzt so wirklich die Figuren als solche von der Klippe zu stoßen. Also ich glaube, das ist möglich. Ja,
Ich
offensichtlich
sollte
hat The
vielleicht noch
Curse das
kurz
gemacht.
erwähnen, ich sollte vielleicht noch kurz erwähnen, warum die Serie überhaupt The Curse heißt, habe ich gerade gemerkt. Also beim Drehen einer der Episoden für ihre Fernsehshow wird Nathan halt von einem kleinen Mädchen verflucht und denkt jetzt, ich habe schon wieder Nathan gesagt, aber er heißt Asher in diesem Film. Wird Asher halt von einem kleinen Mädchen verflucht, weil er ihr, also keine Sorge, liebe Hörerin, alles, was ich erzähle, sind so die ersten 20 Minuten der ersten Folge. Er hat ihr halt für die Show so eine 100-Dollar-Note gegeben, weil sie eben am Straßenrand Getränke verkauft. Und er eben zeigen möchte, guck mal, ich bin ein generöser Mann, ich gebe dir 100 Dollar. Dann ist die Kamera aus, er nimmt ihr die 100 Dollar wieder weg und sie verflucht ihn dann. Und jetzt ist halt die Frage, ist dieser Fluch echt oder nicht?
Clever.
Erzähl du mir doch mal was über Mani. Ist das auch clever?
Mani ist ja durchaus clever, aber das ist auch irgendwie nicht ganz der die Beschreibung oder das Adjektiv, was ich dem Film zuschreiben würde im Vergleich zu anderen Hitchcock-Filmen. So, also das ist ein recht später Film von Hitchcock, 1964, und der Film, mit dem das geistig am ehesten verwandt ist, würde ich schon sagen, ist Vertigo. Vertigo ist mein Lieblingsfilm von Hitchcock und einer meiner Lieblingsfilme aller Zeiten. Ich finde, Mani ist ein gutes Companion-Piece, aber es ist ihm auch nicht so wirklich, nicht so komplett ähnlich, weil das, was Vertigo in einer für mich sehr kunstvollen Metapher ausdrückt, ist bei Mani halt wirklich komplett offen, komplett eitrig, komplett hässlich. Und das ist für mich halt sowieso so ein komplett faszinierender Fall, weil man Hitchcock als Person ja nun wirklich nicht nachsagen kann, er sei Feminist gewesen, so Torture the Woman, das weiß man ja alles. Und zugleich ist Hitchcock der Regisseur, der wirklich auf eine komplett luzide Art und Weise damals schon so krass die Wirkungsmechanismen der Misogynie offenlegen konnte, dass einen halt wirklich die Spucke im Hals und im Rachen stecken bleibt, dass man nicht mehr atmen kann. Also bei Mani geht es halt um eine schwer traumatisierte, sich vor Männern fürchtende Frau, die halt kleptomanisch veranlagt ist und das halt auch irgendwie relativ virtuos bestreitet. Und einen Mann, gespielt von Sean Connery, der damals schon James Bond war, der ihr relativ schnell auf die Schliche kommt und romantisches sexuelles Interesse an ihr entwickelt und sie deswegen so ein, ja, im Grunde so ein Erpressungsverhältnis lockt. Und das Besondere an diesem Film ist halt wirklich für mich, wie offen er darin ist, was da passiert. So, wenn es da Vergewaltigungen gibt oder sexuelle Nötigung, dann ist das nicht metaphorisch. Den Figuren, beiden Figuren, aber auch vor allem der männlichen Hauptfigur, ist klar, was sie da tut. Dem Film ist klar, was sie dieser Frau antut. Es wird erkannt und ausgesprochen von beiden Figuren. Die Worte sind treffend und scharf und sie bringen überhaupt nichts. Und das ist als Seherfahrung halt schon oft ziemlich niederschmetternd, vor allem weil da halt eben durchaus eine gewisse Ambiguität herrscht, weil halt Hitchcock einerseits ein Mann seiner Zeit, andererseits halt auch irgendwie, nicht um seine Verantwortlichkeit irgendwie klein zu reden, auch durchaus misogyn war, so. Weswegen man sich nie sicher sein kann, irgendwie, wie sehr der Film auf der Seite des offensichtlichen Opfers steht. Aber als Seherfahrung ist das für mich halt wirklich auch enorm produktiv gewesen und ist auch wirklich sehr, sehr bereichernd. Das ist ein faszinierender Film, in dem man aber auch wirklich keine Art von Ästhetisierung und Romantik entdeckt, wie es bei Vertigo, dem Sinnesverwandten, der Fall war, der ja sehr, sehr oft sich mit Romantik und wie sie hergestellt hat, beschäftigt hat. Also, wenn man gerade darauf steht, also wenn man gerade sich dafür interessiert, wie Hitchcock Geschlechtsverhältnisse und gewalttätige Männlichkeit und Misogynie in seinen Filmen verhandelt hat, dann ist Mani mit seinem Melodrama, mit seiner Hässlichkeit, gerade mit seiner Hässlichkeit, wirklich der richtige Anlaufpunkt.
Also es ist wirklich schon Jahrzehnte her, dass ich den Film gesehen habe. Auf Arte
Jahrzehnte, du bist
damals.
25 Jahre alt.
Ja, ich glaube, ich habe den mit 10 Jahren gesehen.
Wow. So, Leute, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr 10 Jahre alt seid, lieber nicht Mani gucken.
Hitchcock, das habe ich von vielen Freunden auch gehört, war ja so ein Regisseur, der irgendwie immer okay war. Also weil das war ja hohe Kunst. So. Und ich glaube einfach, meine Mutter kannte Mani auch noch nicht oder hatte wahrscheinlich vergessen, was darin vorkam, weil sie einfach meinte, oh, da läuft ein Hitchcock auf Arte, ich zeichne uns den mal auf. Das scheint irgendwie aber auch so ein Hitchcock aus der zweiten Reihe eher zu sein, das ist doch bestimmt spannend. Ja, und dann sahen wir halt Mani. Ich stimme dir bei allem zu, was du gesagt hast. Man merkt da natürlich auf jeden Fall, es sind halt schon die 60er, also Hitchcock kann jetzt halt schon ein paar mehr Dinge wirklich zeigen, die er vorher immer nur andeuten konnte. Oder musste, wollte, wie auch immer. Aber du hast recht, ein sehr, sehr perfider Film. Aber auch ja so ein bisschen so eine Art Best of Hitchcock auch irgendwie in sich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, das sind halt einige auch formale Sachen, die man von ihm kennt. Also halt diese Close-ups auf Sachen, auf die man achten muss. Auch so ein bisschen diese visuellen Spielereien mit den Animationen, die er auch schon in Vertigo gemacht hat. Ja.
Gibt es nicht auch so eine Büroeinbruchsequenz?
Ja.
Ja, genau. Also das ist, erinnert dich auch so ein bisschen an Psycho dann hier und da. Weil, also was eben so gewisse Plotpoints angeht. Aber Mani, ist der noch auf dem Criterion Channel?
Ich glaube nicht, weil ich suche mir die Filme, die ich gucke, danach aus, ob sie gerade bei Leaving Soon bei Criterion Channel sind. Also das heißt, wenn wir einen Podcast aufnehmen und ich gerade von dem alten Film erzähle, die ich gerade gesehen habe, dann kann man sich darauf verlassen, dass sie jetzt gerade im vergangenen Monat bei Criterion Channel ausgelaufen sind.
Okay, ich sah nämlich nur, dass er bei Criterion Channel war. Und dachte mir, ach, das Mani, das ist doch dieser Film, der mich als Kind verstört hat. Auch ein bisschen verstörend kann vielleicht To Catch a Killer sein, ein Film aus dem Jahre 2023, der, glaube ich, auf Deutsch heißt How to Catch a Killer oder sowas. Oder nee, Catch the Killer heißt er im Deutschen. Das ist ein Film von Damian Chiffron, den kennt man als den Regisseur von Wild Tales. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, diesen,
Nope.
den, ich glaube, argentinischen Oscar-Gewinner von 2013 oder 14 oder 15, eins von beiden. Ein sehr zynischer Episodenfilm, auch mit einer sehr zynischen Weltsicht. Und dieses Weltbild hat Herr Chiffron jetzt auch in sein US-Filmdebüt übertragen. Es ist im weitesten Sinne ein doch den Genre-Konvention eines Polizeithrillers, sehr weit folgenden, ja, eben Polizeithriller. Es geht um eine junge Polizistin namens Elena Falco, gespielt von Shailene Woodley, die sich damals beim FBI beworben hatte, aufgrund ja, ihrer etwas labilen Psyche und einer Drogensucht ja, in vergangener Zeit dort aber nicht genommen wurde und jetzt eben eine einfache Polizistin ist. Am Silvesterabend in Baltimore erschießt ein Scharfschütze willkürlich, ich glaube, 23 Menschen. Und jetzt muss man irgendwie diesen Killer catchen. Ben Mendelsohn spielt Jeffrey Lamarck, den FBI-Special-Agenten, der dann die Sonderkommission einberäumt. Und Falco zeigt eben besondere Intelligenz und einen gewissen Scharfsinn beim Absperren des Tatorts. Deswegen kommt sie mit in diese Special-Einheit. Und der Film ist wenig daran interessiert, tatsächlich diesen Killer zu fangen, als uns wirklich eine fast schon ja systematische Analyse zu liefern, wie Polizeiarbeit funktioniert und wie sie auch versagt. Also, dass es eben nicht einfach darum geht, diesen Mörder zu fangen, sondern dass eben auch politische Interessen damit reinspielen. Dass man vielleicht gar kein Interesse hat, den echten Mörder zu fangen, sondern viel mehr Interesse daran hat, irgendeinen Scapegoat zu finden. Viele Leute haben sich über die letzte halbe Stunde beschwert und haben gesagt, da würde es ein bisschen konventionell werden. Das möchte ich gar nicht so ausklammern. Ich würde sagen, das ist relativ egal, denn der Film bietet einem davor mindestens drei herausragende Sequenzen. Und ich habe diesen Film sehr, sehr genossen und ich hätte mir gewünscht, dass ich ihn im Kino tatsächlich noch gesehen hätte. Kleine Empfehlung, oder also nicht kleine, große Empfehlung an diese Seite für To Catch a Killer. Ist auf jeden Fall für Geld zu leihen auf jedem Streamingdienst eurer Wahl jetzt erhältlich.
Ja, cool, das klingt so ein bisschen wie das Schweigen der Lämmer meets The Wire.
Ja, könnte man sogar so sagen. Also, er leiht sich formell und ästhetisch viele Sachen bei Das Schweigen der Lämmer aus. Also wir haben sehr viele POV-Shots eben aus der Perspektive von Shailene Woodley und es geht auch so ein bisschen natürlich um die Rolle der Frau in dem sehr maskulin geprägten Polizeiapparat. Und halt eben aber auch um die Frage, kann man eine Person für ihre Vergangenheit belangen? So, ja. Man könnte dem vielleicht vorwerfen, dass er mehr Fragen aufwirft, als letztendlich beantwortet oder vielleicht ein paar Bälle zu viel in die Luft wirft, aber ich habe das Schauen von To Catch a Killer sehr, sehr genossen.
Also vor allem, was du mit dieser Prozesshaftigkeit und so durchaus irgendwie, wie ich rausgehört habe, der Langsamkeit und der Frustration beschrieben hast, dass man vielleicht eher ein Skateboard, lol, Scapegoat sucht, das schneiden wir nicht raus, und das politische Interessen da rein spielen. Also das hat mich gerade sehr an die, ja, ich glaube vor allem an die fünfte Staffel The Wire erinnert. Ich schaue keine Serien. Ich habe The Wire
Aber The
geschaut. The
Wire.
Wire ist super.
Ja, also Achtung, Leute, Geheimtipp The Wire.
Ja, hey, ich habe keine Serien geschaut, sondern es ist also, wenn man von jemandem Serientipps annimmt, dann von mir.
Ich würde sagen, du hast halt einfach gleich die beste Serie aller Zeiten geschaut und das hat dann ja auch gereicht. Also.
Ja, eben. Brauche ich nicht mehr.
Man kann, wie gesagt, das ist genauso, wie man zu Leuten sagen kann, du kannst auch Anna Karenina lesen und dann musst du eigentlich auch nichts mehr lesen. Also.
Ja! Ist halt auch lang. Hat man alle Wörter drin, so, genauso wie dieses Ding, so keines dieser Worte steht in der Bibel, keines dieser Worte steht in Anna Karenina.
Oh, ich bin ja, on a side note, meine Ex-Freundin hat ihre Bachelorarbeit über die Möglichkeit des Genderns im Polnischen geschrieben und musste sich deswegen sehr viel auseinandersetzen mit diesen Büchern, die im Kopfverlag erschienen sind, so Anfang der 2020er Jahre, so 20 gute Gründe gegen das Gendern und 25 neue gute Gründe gegen das Gendern.
Hilfe!
Und auf einem dieser Bücher prangte halt vorne als, ja, als Werbemaßnahme mit über 400 Fußnoten. Und dann dachte ich, also
ich möchte
toll,
es beenden.
Das kann
so,
ich jetzt
so, Leute,
auch
das
jede
war's, der Podcast ist zu Ende.
Ich wollte sagen, das kannst du ja auf deine Doktorarbeit auch raufschreiben, so mit über 1000 Fußnoten, Leute.
So, hallo, ich bin Maria Foster Wallace Odejewskaja.
Ich meine, das ist so auf der Schlimmigkeit, also keine Ahnung. Erste Red Flag ist ja, der Doktor steht mit auf dem Buchband drauf. Dann Spiegel Bestseller und dann würde ich noch sagen, wenn da vorne was draufsteht von wegen, ja, mit über x Fußnoten oder mit über x Werken im Literaturverzeichnis. Also, da fragt man sich halt auch, was soll man denn da noch satirisch aufbereiten, wenn die Leute einem das alles schon auf dem Silbertablett liefern?
Nee, man gibt einfach auf.
Man reproduziert nur noch. Man muss einfach nur erzählen, um zu entlarven.
Man muss gar nicht mehr erzählen, sondern nur ausstellen. Einfach mit dem Finger drauf zeigen, das war's. Also, Kalkofes Mattscheibe ist auch dann am besten, wenn Kalkofe nichts sagt.
Ja, meistens schon. Obwohl, ich bin Fan der 90er Kalkofes Mattscheibe. Die funktionierte noch ein bisschen anders als die ja, heutzutage laufende. Oder die in den 2010ern laufende.
I wouldn't know.
Findet man ja vieles auf YouTube gerade. Und
ach ja, dann.
Wenn mir mal langweilig ist und ich so eine halbe Stunde Zeit habe, dann gucke ich wirklich, ich gucke mittlerweile wirklich gerne alte Kalkofes Mattscheibe-Folgen aus den 90ern. Auch weil es halt so ein Fenster in eine Medienrealität ist, die ich nicht kenne und die schon längst vorbei ist.
Ich wollte gerade sagen, also da muss ja halt schon eine ganz andere Faszination drüber liegen, wenn selbst der Kommentar und nicht mehr das Kommentierte schon eine Patina angesetzt haben.
Es ist einfach, also es ist wahnsinnig interessant zu sehen, über was man sich damals aufgeregt hat, was halt heutzutage, glaube ich, kein Mensch mehr hinterm Ofen hervorlocken würde im Fernsehen.
Die Zeiten sind härter geworden.
Zeiten ändern dich.
Zeiten brechen dich. 9/11 hat mein Leben
genommen.
Verändert.
Mann, ich kenne das nicht.
Seit 9/11 weiß ich, dass ich Musik machen will.
Ja, 9/11, wichtiges Thema in der Popkultur. Die Serie Euphoria beginnt ja auch mit 9/11, beziehungsweise damit, dass unsere Protagonistin uns erzählt, dass sie an 9/11 geboren wurde.
Und wer spielt in Euphoria mit?
Zendaya. Und die spielt auch mit in Dune Part 2. Ist ja ganz wichtig, das ist kein Sequel, das ist wirklich die direkte Fortsetzung zu Dune Part 1. Und es stimmt auch tatsächlich, es geht wirklich 10 Sekunden nach Dune Part 1 einfach weiter. Nur, dass Dune Part 2 jetzt auf echtem Film gedreht ist. Das heißt, es ist auch ein richtig guter Film. Denn wir wissen, wenn 70mm auf dem Poster steht, also wer da unter 4 Sternen bei Letterboxd nach Hause geht, der hat Kino nie geliebt, sage ich an dieser Stelle schon mal. Ach was, unter 4,5. Wer unter 4,5 Sternen nach Hause geht, der hat Kino nie geliebt und der hat auch sowieso keine Ahnung von Filmen, das ist ja klar. Ja,
also
ich
schaue meine Filme am liebsten auf einer Kuh projiziert.
Ja, und also ich muss auch sagen, ich habe als 10-Jähriger angefangen, die Filme auf meinem iPod Touch dritte Generation zu schauen und das ist bis heute auch mein präferiertester Weg. Am liebsten in 10 Parts auf YouTube spiegelverkehrt.
Oh ja, beste. Elfenlied.
This is how you watch movies, guys. Nein, also ich habe doch mit recht großem Interesse mir den zweiten Teil von Dune angesehen, eben auch, weil ich den Roman jetzt gelesen habe. Und wirklich durchaus gespannt war, was jetzt Villeneuves Vision für diesen Meilenstein der Sci-Fi-Literatur ist. Und ich muss jetzt sagen, nicht so viel, ehrlich gesagt. Also, Villeneuve bedient sich ja einem sehr, sehr realitätsnachahmenden Prinzip in seinen beiden Dune-Filmen. Also, geträumt von fernen Welten wird hier nicht. Der Wüstenplanet Arrakis ist irgendwie auch so der Irak oder Afghanistan. Und ja, die Fremen sind irgendwie auch so ein bisschen Taliban, hat man das Gefühl. Also jedenfalls mit dem Orientalismus wird hier sehr, sehr geflirtet. Man könnte jetzt halt eben auch kritisieren, das Buch stammt eben aus den 60ern und ist jetzt nicht wahnsinnig verhangen. Eine kalte Kriegsanalogie, also unser Schurke heißt eben Baron Harkonnen. Keine Ahnung, welche Nationalität da gemeint sein könnte. Und es ist jetzt natürlich schon mal eine Ansage, das einfach so zu adaptieren. Und zu sagen, ja, wir nehmen diesen etwas ja, sowjetisch klingenden Namen einfach mal als Antagonisten. Was ich Villeneuve lassen muss, ist, dass er tatsächlich die Vorlage interpretiert. Das hat er auch schon im ersten Teil getan, vor allem dadurch, dass er einen Spannungsbogen in diesen ersten Teil reingebracht hat, der im Buch eigentlich gar nicht da ist. Also im Buch erfahren wir alle plotwichtigen Details eigentlich auf den ersten 10 Seiten des Buches und das ist dann auf eine relativ ungelenke Art und Weise gelöst, indem verschiedene Leute in einen Raum reinkommen und sagen, hey, wir hatten da doch diese Intrige gegen das Haus Atreides geplant, wie wollten wir das denn nochmal genau machen? Und dann sagt jemand anderes, du hast recht, Peter, ich erzähle es dir kurz. So machen wir es. Und Villeneuve, ja, spart da ein bisschen was aus und wir können als ZuschauerInnen eben mitentschlüsseln, wie diese Intrige abläuft, wer die Verräter sind. Es hält sich ja das Gerücht, dass Frank Herbert überhaupt erst einen richtigen zweiten Teil zu Dune geschrieben hat, also Dune Messiah, weil die Leute die Botschaft des ersten Teils wohl nicht so richtig verstanden haben. Nämlich, dass Paul Atreides, gespielt von Timothée Chalamet, jetzt nicht unbedingt unser Held ist. Also er ist die Hauptfigur unserer Geschichte, aber das macht ihn jetzt nicht automatisch zu einem positiven Charakter. Und Villeneuve hat das, also Villeneuve ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass das rüberkommt. Denn er stellt sich jetzt eben hier die Frage, was passiert, wenn der Messias da ist und was ist, wenn der Messias gar nicht der Messias sein möchte. Aber man kennt das, dann zettelt man eben doch aus Versehen einen Dschihad an und um das eine Fascho-Imperium zu besiegen, eröffnet man halt das nächste Fascho-Imperium.
Ups.
Ich würde schon sagen, dass das im Film durchaus als Kritik drinsteckt und dass wir am Ende das schon sehr niedergeschlagen rausgehen sollen. Die Frage ist natürlich, ob man das sehen möchte. Also ob man was über hat für diese postmodernen, sich selbst dekonstruierenden Blockbuster. Ich finde, dieser zweite Dune-Teil bietet tatsächlich 1 bis 2 wirklich sehr große Kinomomente, die auch wirklich für die große Leinwand gemacht sind, hat einen tollen Cast, der sehr verschwendet wird und eben teilweise sehr interessante Ideen, wie er das Buch adaptiert, indem er zum Beispiel so gewisse Gegenüberstellungen aufbaut, die im Roman nicht richtig, eigentlich nicht so ganz angelegt sind oder wenn nur sehr interpretativ angelegt sind. Er spielt es aber nie komplett aus. Also Villeneuve bleibt dann, glaube ich, am Ende doch. Er bleibt nicht sklavisch an der Vorlage, aber er bleibt doch etwas zu sehr an der Vorlage an manchen Stellen dafür, dass er sie an anderen Stellen wieder sehr spannend verlässt. Es ist halt die Frage, inwieweit Dune 2 so ein Film ist, der einen auch wieder fertig für den Krieg machen soll. Oder uns eine Ideologie von einem gerechtfertigten Krieg verkauft. Das ist jetzt natürlich was, wovon der Blockbuster nie ganz fremd war, wenn wir uns auch so die Herr der Ringe-Fortsetzung, also Herr der Ringe 2 und 3 anschauen, dann haben wir da ja auch Leute, die vorher eher pazifistisch unterwegs waren, die plötzlich schreien, oh, nur ein toter Ork ist ein guter Ork. Und wie man das sehen, wie man ist, kommt darauf an, wie man das sehen möchte. Entweder kommentiert Dune 2 das sehr, sehr spannend oder er macht eben einfach genau das Gleiche.
Ja gut, die Verbindung von Military Industrial Complex und überhaupt den materiellen Bedingungen, Produktionsbedingungen von Hollywood-Kinos sind ja hinreichend dokumentiert, vor allem irgendwie so bei Marvel oder so.
Ja. Also du wirst dir den zweiten Dune wahrscheinlich nicht ansehen.
Weil ich den ersten nicht gesehen habe.
Also ich würde es tatsächlich empfehlen, wenn man das tut, würde ich wirklich so ein Double Feature empfehlen. Das läuft gerade auch sehr viel in den bundesdeutschen Kinos. Das tut beiden Filmen sehr gut, sag ich mal.
Ja, also ich bin halt wirklich so komplett mittlerweile auf so einer You Kids Have Fun-Ebene angekommen bei Denis Villeneuve, weil ich
Ja, ich
zwar,
auch.
weil ich zwar so seine früheren Filme ganz cool fand, teilweise, aber teilweise schon in Arrival und allerspätestens bei Blade Runner, ich halt einfach so relativ ermüdend fand, wo er angekommen ist und was er macht. So, auch wenn jetzt bei Dune Roger Deakins nicht mehr Kamera macht und nicht mehr Principal Photography macht, finde ich halt das, was ich hinreichend in den Kinos gegenwärtig gezeigten Trailern gesehen habe, doch recht ähnlich zu dem, was mich bei Blade Runner schon nicht abgeholt und eher gestört hat. Und zwar, dass das, was als große Bilder bezeichnet wird, für mich eben nur in einer so deskriptiven Art groß ist und nicht irgendwie auf eine über sich selbst hinausweisende Art und Weise groß. So, diese Bilder sind groß, weil da Landschaften gezeigt werden, wo irgendwo ein kleiner Mensch steht. Diese Bilder in Blade Runner funktionierten für mich immer sehr, sehr ähnlich und diese Bilder haben keine Art von Ambiguität oder einen Hinweis über die in ihren einzelnen eigenen Rahmen hinaus, der irgendetwas anderes aussagt als kleiner Mensch in großer Schuttwüste oder großer Natur. Und wenn ich
Das hast du sehr
dann
richtig
diese
erkannt.
Bilder, wenn ich dann diese Bilder sehe von den Dune-Trailern, die halt natürlich vollkommen verständlicherweise diese Wüstenlandschaften eben super nutzen und ausnutzen, dann kann ich den Appeal halt abstrakt verstehen und würde niemanden absprechen, das halt auch entsprechend mitreißend und attraktiv zu finden. Aber so, es funktioniert halt bei mir nicht. Es ermüdet mich und so, wenn ich merke, dass ein gewisser Stil bei mir nicht funktioniert, so dann behalte ich es mir vor, bei allen folgenden Filmen eben halt darauf zu verzichten und keine Meinung dazu zu haben.
Ich bin da sehr bei dir. Ich bin mittlerweile an dem Punkt, also vor allem, weil ich eben ja auch, sag ich mal, filmkritisch tätig sein musste für diesen zweiten Teil. Ich denke mir, es bringt, glaube ich, keinem was, wenn ich da schreibe, warum ich diesen Film nicht, also dass ich diesen Film nicht mochte, weil es eben ein Denis Villeneuve-Film ist. Weil ich mir dann, und ich denke mir, okay, ich suche nach den Sachen, wo ich anschließen kann. Und da hat dieser zweite Dune mir tatsächlich ein paar Sachen geboten. Ich würde auf deine Sache, so was so Größe angeht, noch sagen, das Blockbuster-Kino stand ja immer für Größe und auch dafür, Größenverhältnisse klar zu machen. So, wir denken an Lawrence von Arabien oder sowas. Das ist ja auch ein großer Film. Das ganze Monumentalkino sind im wahrsten Sinne des Wortes große Filme. Oder Jurassic Park ist ein Film, der vor allem auch deswegen funktioniert, weil er eben verschiedene Größenverhältnisse ineinander aufstellt.
Ja, komplett guter Punkt,
Und
komplett valide.
ich denke mir dann halt, dieser Film möchte mich überwältigen. Und ich kann mich nicht davon freimachen, dass er das tatsächlich tut. Aber man muss eben natürlich auch immer hinter das Ganze schauen. Ich glaube, es ist so diese gute alte Frage, die ich mir halt auch beim zweiten Avatar gestellt habe. Ich benutze da immer gerne Reinhard Götz Rave als Analogie, der eben mit der Sentenz geil, geil, geil beginnt. Also Reinhard Götz sagt, das ist alles geil. So. Und James Cameron sagt uns halt auch, ey, Pandora ist geil. Und ich kann mich dann in den Kinosessel setzen und ich kann sagen, ja, aber, also, Oder ich kann mitmachen. Ich glaube, das Problem ist, dass Denis Villeneuve nicht sagt, Dune ist geil. Also er sagt, guck mal, es ist geil, dass ich Dune geschaffen habe. Ist es nicht super? Ist es nicht
Das ist
super? Und
noch
ich glaube,
weniger sympathisch.
genau, und ich glaube, das ist der Unterschied und ich glaube, das ist der Grund, weswegen mir die Villeneuve-Filme halt auch einfach nicht so gefallen, weil es hier mehr darum geht, dass das Werk an sich geschaffen wurde, als dass hier ein Werk.
Ja, man kann es halt auch einfach lassen. So, Denis Villeneuve, mach was du willst.
Denis Villeneuve für uns.
Oh!
Okay, wollen wir ein bisschen über Jugend reden oder wollen wir erst über Spinnenfrauen reden?
Wollen wir ein bisschen über Jugend reden? Oh, nee, ich habe eine bessere Idee. Ich habe nämlich so meinen mittlerweile irgendwie zweiten Lieblingsmusicalfilm aller Zeiten gesehen und da geht es nicht um Jugend, sondern eher sowas wie ums Alter und um Obsoleszenz. Und auch wenn du jetzt nicht vorbereitet warst mit der guten oder selbst hanebüchen schlechten Überleitung, ich würde sehr, sehr gerne über The Bandwagon von Vincenzo Minnelli reden. Weil das ist ein
Okay, hau
Film,
raus.
Das ist ein Film, der hat mich wirklich sehr begeistert und erstaunt.
Das
Und
ist aber nicht das
ja.
Musical mit Clint Eastwood, oder?
Nee. Das ist
Okay.
mit Fred
Ich glaube,
Astaire.
der ist Paint Your Wagon, glaube ich.
Nee, nee, nee. Das ist tatsächlich nicht der. Nee, The Bandwagon ist ein Film von Vincenzo Minnelli und eine vielleicht offensichtliche Referenz, weil die Filme anfangs was Ähnliches machen, wäre Singing in the Rain, ein, denke ich mal, auch ein bisschen bekannterer Film. Und sie machen insofern was Ähnliches, diese beiden Filme, als dass es halt in beiden Filmen um Vergänglichkeit, um Alter, um Obsoleszenz von einem alten Medium geht. In Singing in the Rain hat es ja halt eine sehr große Plotrelevanz, dass wir gerade an so einer dieser Schwelle zwischen Stumm- und Tonfilm sind und auch den Stummfilm und einigen Stummfilmstars beim Scheitern zusehen. Insofern fand ich Singing in the Rain, auch wenn es oft witzig war in den Parodien vom Stumm- und für den Tonfilm, oft ein bisschen gemein. Und The Bandwagon macht es durchaus anders. So einerseits, weil Fred Astaire, seit Jahrzehnten etablierter Star, da halt auf einer Metaebene sehr, sehr gut besetzt war, weil er da halt schon auch durchaus gealtert war. Also halt die Rolle, die er da spielt, als ein bisschen abgehalfterter ehemaliger Filmstar, ist schon so ein Stunt-Casting, wo man dieses Vorwissen auch ruhig mit einfließen lassen darf. Und dieser abgehalfterte Filmstar, gespielt von Fred Astaire, versucht sich halt nochmal auf dem Broadway in Bühnenstücken, wo er auf einem durch antike Stücke und Shakespeare trainierten Regisseur und Schauspieler trifft und auf eine Balletttänzerin. Also vollkommen verschiedene künstlerische Sensitivities. Und was da passiert, könnte man halt so wirklich auch durchaus gemein machen, durchaus parodistisch oder satirisch aufgezogen machen. Und der Film macht das so teilweise, aber halt eben nicht oder nicht komplett, sondern geht in eine Empathie und Warmherzigkeit über, die mich persönlich halt wirklich sehr, sehr mitgenommen hat. Was dieser Film sich wirklich spart, was sich zum Beispiel Singing in the Rain nicht gespart hat, ist es, das Scheitern und die Peinlichkeit von einem obsoleten Medium zu zeigen. Es gibt in dieser Geschichte einen Moment, wo es halt eine offenbar echt schiefgehende, nicht gute Premiere gibt und genau das spart der Film aus. Was der Film nicht ausspart, ist das kollegiale Miteinander rumhängen danach, den Galgenhumor, den Kummer irgendwie in Wein und Champagner ertränken, dass die KünstlerInnen, die durchaus verschiedene Betrachtungsweisen von Kunst haben, die sehr aneinander geraten sind in ihren Eitelkeiten und in ihren Ängsten, dass sie sich miteinander dann doch treffen, relativ früh im Film und sich darauf einigen, mit ihren verschiedenen Zugängen dann das nochmal irgendwie neu zu machen und etwas zu erschaffen, das sowohl unterhaltend als auch irgendwie künstlerisch wertvoll ist. Also insofern für mich persönlich, wirklich als Mensch und mit den letzten 2 Jahren, die ich so maßgeblich in einer Theaterwerkstatt verbracht habe, war dieser Film halt nicht nur so als filmisches Werk super beeindruckend, weil er, wie man es von Vincenzo Minnelli kennt, total ein optisches Wunderwerk und virtuos choreografiert ist, sondern halt auch wirklich persönlich berührend, weil das auf so kleine Interaktions- und Plot- und Dialogebene eben die Solidarität und den kollegialen Umgang aufgreift, der zwischen den Proben, zwischen den Szenen, in diesen ganzen Strapazen, wenn der Tag mal wieder lang war, entsteht. Das fand ich unheimlich rührend und auch und gerade, dass der Film bei allem Humor und kleinen Spitzen durchaus Respekt für verschiedene Genres und verschiedene Kunstformen hat. Es gibt eine sehr lange Musical-Tanzsequenz, die vor allem deshalb eine sehr, sehr ausholende und schöne Geste ist, weil es das auf dem Broadway holt, was eigentlich ein genuin eigenes filmisches Genre ist, und zwar den Film Noir. Also die Noir-Tropes werden da komplett in so eine sehr, sehr liebevolle Parodie übersetzt, die mit wenig Worten auskommt, aber halt eben dieses klassische Hardboiled Detective Voice-Over hat. Das ist eine sehr, sehr lange Tanzsequenz, die sich komplett filmischer Mittel bedient, weil das nicht so auf einer Bühne stattfinden kann, sondern extrem viele halt irgendwie geile Kamerafahrten und Wechsel hat. Und das als Geste ist halt wirklich so, dass sich zwei Medien da, die sonst miteinander so positioniert in Konkurrenz stehen, einander annähern. Nämlich eben das klassische Bühnentheater und Musicaltheater, Bühnenschauspiel und Film als ein Medium, das mit Montagemöglichkeiten arbeitet, auf einer anderen Seite. Und wenn man den Film in diesem Zusammenhang betrachtet, dann ist das. Also für mich wirklich ein Film, der in seiner Intelligenz, in seiner Empathie und in seiner Bereitschaft, sich künstlerisch auch einzureihen und seine Fühler auszustrecken, wirklich seinesgleichen sucht. Und für mich neben Cabaret mittlerweile halt auch ganz klar einer meiner Musical-Lieblingsfilme aller Zeiten.
Okay, cool. Das schreibe ich mir doch gleich mal auf die Watchlist. Also
Ja, Mann!
ich kenne leider dann doch recht wenig von Minelli. Also ich kenne halt ich nenne es mal seine Hauptwerke. Also halt Meet Me in St. Louis, den Amerikaner in Paris und Gigi habe ich, glaube ich, auch irgendwann mal gesehen. Aber The Bandwagon kommt auf die Liste.
Bin sehr gespannt, was du davon hältst.
Von einem echten Musical jetzt zu einem Teilmusical, zu einem Jukebox-Musical vielleicht, wo die Jukebox wörtlich genommen wird.
Ja.
Wir haben uns American Graffiti angesehen. Warum haben wir uns eigentlich American Graffiti angesehen, Maria?
Also ähnlich wie Finn in Hamburg habe ich mittlerweile, muss man sagen, in Siegen sowas ähnliches wie, ja, ein Filmforum, ein Filmscreening im universitären Kontext. Und da hat mein Co-Leiter es vorgeschlagen, dass wir uns eben American Graffiti ansehen. Ich habe den Film nicht gekannt. Ich habe mich so ohne weiteres Vorwissen darauf eingelassen. Und ich fand den Film sehr, sehr schön und halt auch durchaus besprechenswert, weil, naja, ich glaube, an dieser Stelle kannst du auch noch mehr darüber erzählen, Finn, wieso der Film besprechenswert ist.
Naja, sagen wir so, es ist nicht der Debütfilm von George Lucas, aber es ist auf jeden Fall der Film, der ihm die Narrenfreiheit für Krieg der Sterne ermöglichte und halt um auch seine Lucasfilm-Firma salonfähig und vor allem monetenfähig zu machen. Wir haben auch sonst ein paar andere illustre Namen hinter der Kamera. Ein gewisser Herr Francis Ford Coppola hat hier produziert. Und Menschen wie Richard Dreyfuss, Ron Howard, Harrison Ford spielen die Hauptrollen bzw. größere Nebenrollen. Es ist ein Film über Jugend. Es ist ein nostalgischer Film vielleicht. Es ist ein Film, der auf eine vergangene Jugend zurückblickt, auf die Jugend des Regisseurs George Lucas, der irgendwie sagt, so oder so ähnlich, ist ihm das alles passiert oder wäre ihm das wohl passiert? Ja, wir erleben einen Abend in Modesto und verfolgen so fast schon, ja, Fly on the Wall mäßig einen Haufen Charaktere beim Cruisen durch die Stadt. Es ergeben sich viele kleinere und größere Komplikationen und über allem steht die Schwelle des Erwachsenwerdens. Das hängt alles so wie so ein Damoklesschwert über dem Ganzen, weil alle wissen, das ist irgendwie so eine letzte Nacht, die man hier verbringt. Morgen könnte alles anders sein. Und ich war der Meinung, ich hätte diesen Film schon gesehen. Und als ich mich dann vorhin vorbereitet auf unsere Episode, merke ich, nee, ich habe diesen Film noch nie gesehen. Ich habe wahnsinnig viel über ihn gelesen oder ich habe ihn viel in Essays erwähnt gesehen und ich kannte ein paar Szenen, aber ich habe nie den ganzen Film gesehen.
Oh, ja, die gute alte popkulturelle Osmose.
Ja.
Ja, was du eben in deinem Umreißen, deiner Zusammenfassung von dem, was da plotmäßig passiert, also Plot gibt's da nicht viel, schon erwähnt hast, so Thema Cruising und Thema Jugend und während ich das geschaut habe, fand ich halt dieses Cruising in der Nacht, in einer Nacht, die halt wirklich so mehr so ein bisschen als die letzte geframed ist, als so eine Schwellennacht zwischen so Schul- oder Highschool-Zeit und Erwachsenwerden, fand ich halt eben so dieses Bild des ziellosen Herumfahrens, des Kreisefahrens wirklich wunderschön stimmig und auf eine Weise, die ja halt durchaus komplett anschlussfähig ist, dann ja schon durchaus eine Tradition von Jugenderzählungen oder Tropes, die was mit Jugend und Erwachsenwerden zu tun haben, nämlich dem Topos der Liminalität. Also man hat ja wahrscheinlich schon was von dem Begriff von Liminal Space gehört, als eine Art von Schwellenraum oder man kann Raum auch metaphorisch betrachten, das heißt eine Art Schwellenzeit, die halt eben einem nur passiert in einem bestimmten Zeitraum, die sich dadurch auszeichnet, dass sie nicht dauerhaft ist, die sich dadurch auszeichnet, dass sie eben einen Schwellenzustand, einen Übergang beschreibt. Und allein dafür fand ich halt das Bild des ziellosen Rumfahrens wahnsinnig gut. So auch sehr zeitgeistgebunden, aber da bei dem Film fand ich halt, dass das einer der Aspekte war, wo halt Form und Funktion wahnsinnig schön zusammenkommen. Und da gibt es halt wirklich auch viele in dem Film, wo ich sagen muss, so, auch wenn George Lucas komischerweise diesen Film selbst ein bisschen als so, ja, das ist ein bisschen mein Potboiler, den habe ich halt gemacht, um Geld zu bekommen, ansieht, den finde ich ästhetisch halt unheimlich harmonisch und komplett.
Es ist natürlich einfach sehr spannend. Wir haben hier einen Film aus dem Jahre 1973, der im Jahre 1962 spielt. Mich hat halt vieles auch ein bisschen erinnert an Peter Bogdanoviches Last Picture Show, was
Oh,
ja auch ein
ja.
Film ist, der eine behauptete 50er-Jahre-Welt zeigt, aber mit den Mitteln des New Hollywood-Kinos. George Lucas ist hier nicht ganz so radikal, aber ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall einen Dialogsatz, der nicht wirklich aus den 50ern stammt. Und
Nämlich?
wir haben natürlich ein historisches Wissen darüber, dass das hier tatsächlich sowas wie die letzte Nacht in Unschuld ist, sage ich mal. Vielleicht auch für Amerika, denn kurz hiernach kommt eben die Kennedy-Ermord, also kommt das Kennedy-Attentat, kommt Vietnam, kommt die 68er-Bewegung und sowas.
Ja, Civil Rights
Und
Movements, ne?
genau, Civil Rights Movements, das. Und ich glaube, je nachdem, wie man zu diesem Film jetzt steht, könnte man sagen, das ist halt ein nostalgischer Blick der zurück, der sagt, ach, da war die Welt noch in Ordnung. Aber ich glaube, das ist zu einfach gedacht, denn Lukas sagt uns ja nie, die Welt war eigentlich nie in Ordnung. Also die Aggression und auch die Unterdrückung der Frau, die schlummert halt schon in diesen Teenagern.
Ja, genau, also weil man halt auch wirklich deutlich unangenehmere Filme gerade in der New Hollywood-Bewegung hat, war ich wirklich positiv überrascht, also ich war wirklich positiv überrascht darüber, wie viele Gelegenheiten der Film als ein Film, der so das Coming of Age von mehrheitlich männlichen Teenagern beleuchtet, wie viele Gelegenheiten dieser Film hatte da dafür, um scheiße zu sein und wie wenige davon er genutzt hat. Also, es ist ein relativ episodisch aufgebauter Film, wo man halt mehreren Charakteren bei ihren mehr oder weniger alltäglichen Abenteuern zusehen kann. Und viele darum haben irgendetwas mit Mädchenbekanntschaften zu tun. Und es gibt diverse Szenen oder so diverse Character-Arcs, wo man oder wo ich halt während des Schauens oft dachte, oh, don't do this. So, Bro, bitte nett, bitte nett. Und dann hat der Bro das nicht getan. Und beziehungsweise der Bro hat es vielleicht irgendwie versucht zu tun und dann hat der Film das direkt problematisiert und der Film hat so, und der Bro hat sofort aufgehört. Und so in dem Sinne, für einen 70er-Jahre New Hollywood-Film, deren Misogynie man durchaus mal irgendwie systematisch aufarbeiten könnte, vielleicht wurde das schon getan, ist dieser Film halt auch erstaunlich wenig schmerzhaft. So, ja.
Ich war auf, ja, was den Film natürlich noch bemerkenswert macht, ist sein Verzicht auf einen Filmscore. Und ich glaube, es ist tatsächlich auch der erste Film, der sich komplett speist nur aus Popmusik, also aus bereits existierender Musik, die sogar meistens diegetisch gespielt wird, wenn ich das alles richtig im Kopf habe. Also ich glaube, es läuft immer irgendwie ein Radio oder eine Band spielt.
Ja, das ist auch ein Plotpoint.
Genau, das ist ein Plotpoint. Und nochmal spannender ist ja, dass dieser Film, der schon nur eine Idee der 50er präsentiert hat, dann später so stilbildend wurde, dass diese
60er.
Idee der 50er, eher der 60er, du hast recht. Aber also es ist ja auf der Kippe. sag ich mal. Aber dass diese Idee eines vergangenen Amerikas dann genauso reproduziert wurde von späteren Filmen. Also dieser Abschlussball, den wir hier sehen, der ist ja nicht so weit entfernt von dem, was dann Robert Zemeckis später in Zurück in die Zukunft macht.
Ja, gut, also cool, dass du das jetzt mit Robert Zemeckis und den 80er Jahren nochmal aufgreifst, weil man ja von den 80er Jahren in Amerika weiß, dass sie so eine super regressive, kulturell gesehen Zeit waren, wo so vor allem diese Tropes dann halt auch wirklich unkritisch aufgegriffen wurden,
Genau.
die in den 70er-Jahr-Zeit, in der Zeitgeist durchaus komplizierter oder kritischer gemeint waren. Aber so in den
Genau,
80er-Jahren, in den Reagan-Jahren, ja.
ich würde sagen, wir schauen auch sowas wie Dirty Dancing oder sowas, der ja wirklich mit einem Off-Kommentar beginnt. Ach ja, es war die Zeit vor den Beatles und vor dem Kennedy-Attentat.
War
Als
noch alles in
Vaters noch am
Ordnung.
besten, genau, als die Welt noch in Ordnung war. Und da kann sich, wie schon gesagt, American Graffiti nicht ganz von frei machen, aber da schlummert halt doch noch was Dunkleres unter der Oberfläche.
Ja. Also natürlich im Vergleich zu anderen New Hollywood-Filmen oder Filmen, die in der Zeit entstanden sind, deutlich lieber oder braver, aber halt auch so, dass man schon merkt, in welcher Zeit das entstanden ist oder in welchen Kontext, personellen Kontext auch, sodass diese so allgemeine Skepsis oder so ambiente Kritik aus den 70ern oder 70er-Jahre-Filmen auch auf American Graffiti abstrahlt.
Toller Film, wirklich.
Und halt auch wirklich so ein bisschen eine Blaupause für Filme, die danach kommen. So, also zum Beispiel sehr bekannt halt eben Dazed and Confused, aber halt auch in seiner nicht teleologischen Struktur, dass das halt nicht wirklich einen Plot hat, sondern sich das auf die Nacht oder den Alltag von verschiedenen Charakteren aufteilt. Das ist so eines ein frühes Hangout-Movie ist, wo man halt das aber auch wirklich schätzen kann, was der Film macht, ohne dass man irgendeinem Ziel oder einem Plot folgen muss, sondern man kann halt in dieses Auto ein- und aussteigen. Aber meistens steigt man dann halt doch ein, weil es ästhetisch schön eingefangen und elegant geschrieben ist von Szene zu Szene.
Ja, also ich muss sagen, ich persönlich mag Dazed and Confused, den Bruderfilm hierzu, noch ein kleines bisschen lieber. Einfach vielleicht, weil ich ihn früher gesehen habe. Und vielleicht liegt mir diese 70er-Jahre-Musik ein bisschen mehr. Vielleicht kann ich auch mit manchen Themen in Dazed and Confused irgendwie ein bisschen mehr anfangen. Wen das interessiert, ich habe mit dem Patrick Lohmeyer zusammen eine sehr ausführliche Episode zu Dazed and Confused aufgenommen. In Dazed and Confused wird für mich die Performativität von Jugend noch ein bisschen mehr herausgestellt. Also, dass diese Leute auch irgendwie alle in so Rollen gefangen sind. Es gibt halt am Anfang von Dazed and Confused eine wunderschöne Szene, wo so einer von den Jocks so komplett reflexartig ein jüngeres Kind bedroht, also so die Faust ballt. Und du merkst, es macht ihm überhaupt keinen Spaß. Also, er macht das hier gerade wirklich nur, weil es von ihm erwartet wird. Und darum geht es ja sehr viel in Dazed and Confused, eben um diese verschiedenen Rites of Passages, die in dieser kleinen Stadt eben stattfinden. Und es wird sogar irgendwann geäußert, es scheint so, als ob die ganze Stadt das supporten würde. Obwohl hier eigentlich fast schon Körperverletzung betrieben wird. Er gehört halt dazu.
Das haben wir schon immer so gemacht. Das ist Tradition, das ist ein Brauch.
Genau, wir haben immer so gemacht und machen wir es auch weiter so.
Jo.
Und Dazed and Confused ist natürlich so, spielt ja so am Vorabend von Amerikas 250 Jahre Feier. Also da haben wir ja wirklich das traumatisierte Land, das sich halt nur noch mit Rauschmitteln betäuben kann, um weiterzumachen.
Ja, vielleicht mü müsste ich den Film mal sehen, nochmal sehen. Ich habe ihn ja gesehen, also vielleicht müsste ich den nochmal sehen, weil du jetzt gerade, wie ich es raushöre, durchaus mehr layered, mehr kritischen Blick auf den Film hast, den ich jetzt beim ersten Sehen nicht so gehabt habe. Ich habe bei vielen Sachen halt einfach weniger Geduld und Beziehungsweise die Sache, bei der ich weniger Geduld habe, ist so ein missachtendes, lapidares Frauenbild oder wenn der Film oder wenn irgendein Medium Misogynie reproduziert. Und da fand ich halt so, muss das sein? Muss das sein? Ich habe irgendwann die Toleranz verloren und da war ich halt irgendwie relativ schnell raus bei Dazed and Confused, weil er relativ viele Sachen, so eine stumpfe Jungsdenke reproduziert hat, wo ich dachte
Das
so,
finde ich nämlich zum Beispiel
okay.
gar nicht. Aber okay, aber finde ich mega spannend. Vielleicht müssen wir auch nochmal über Dazed and Confused reden. Also wirklich nochmal tief drüber reden. Weil ich glaube, also das ist, ich glaube, dass der Film das auch bricht. Also, dass der Film dich halt ködert mit, ich meine, es sind die 90er, so, wir hatten schon die Reihe an Teenie-Komödien wie eben Porky's, Eis am Stiel und Co. Und ich glaube, der Film ködert dich halt eben mit genau so einer Ästhetik, um dir am Ende eigentlich was ganz anderes zu erzählen.
Ja, also ich
Denn
schließe
das.
nicht aus, dass meine so initiale Ungeduld mit dem Film halt wirklich irgendwie so mir ein paar Sachen davon verschlossen hat. Und ich bin super offen dafür, den Film nochmal zu gucken irgendwann. Aber das war halt eben so mein Eindruck, wo ich, und muss ich halt wirklich sagen, ich hatte mal dafür Geduld gehabt, sie habe ich nicht mehr.
Ich zwinge dich irgendwann mal den Film zu schauen.
Juhu! Vorher die BRD-Tittenfilme.
Vorher die BRD-Tittenfilme, ja. Verschießt dich unser ganzes Programm, so liebe Hörerin, ihr. Also Nico hat uns jetzt hier reingeholt, wir gehen hier jetzt nicht weg, sag ich mal so.
Wir sind so wie die drei fetten Waschbären, die in seiner Wand wohnen.
Genau, wir sind jetzt halt hier und wir machen auch ein bisschen auf, was wir Lust haben, so.
Sorry, Nico. Nee, überhaupt nicht sorry, Nico. Du weißt, worauf du dich
Du,
eingelassen hast.
ich muss sagen, du wusstest doch, was du dich eingelassen
Ja.
hast. Ein
Sturmfreie
bisschen
Bude.
aktuellere Jugend fokussiert. Ein bisschen aktuellere Jugend verhandelt ein Film, der demnächst in den bundesdeutschen Kinos anläuft. Maria und ich hatten die Gelegenheit, ihn schon zu sehen. Es geht um Miller's Girl. Ein
Ein
Film,
ganz
also.
besonderer Film.
Maria, ich muss da noch ein bisschen Contenance von dir bitte einlangen. Wir sind noch in der Analyseebene. Wir wollen uns doch nicht über den Film lustig machen. Also Analyse und Bewertung hier bitte trennen.
Ja,
Zunächst,
also
zunächst. Wir wollen uns diesen
hab
Film
ganz
mit
viele
offenen
Gedanken zu dem
Armen.
Film. Ich habe ganz viel Denk gemacht, also keine Sorge.
Wir wollen uns diesem Film mit offenen Armen und offenen Augen und offener Hose nähern.
Nee, tut mir leid, Finn. Ich hab halt einfach deswegen gedacht, weil ich dachte, du leitest jetzt über to how to have sex. Und das hat mich gerade
Das wäre
kalt
schlauer
erwischt.
gewesen. Nee, wir sind heute mal unkonventionell und wir besprechen jetzt erst Miller's Girl.
Okay,
Weißt du,
cool.
dann können wir auf einer positiven Note enden.
Nee, Miller's Girl, also das ist ein interessanter, besprechenswerter Film, über den es viel zu sagen gibt, finde ich.
Ja, und ich weiß auch nicht, ob wir beide diesem Film gewappnet sind. Also, das ist ein Film, der schreit nach filmwissenschaftlicher Einordnung. Und es ist auch ein Film, vor dem man so ein bisschen kapituliert, weil man sich denkt. Also da ist hier so viel drin. Da ist hier so viel drin. Eine Doktorarbeit reicht hier nicht.
Ich breche meine Doktorarbeit ab und schreibe eine Doktorarbeit über Miller's Girl.
ja, auf dem, also Regisseurin Jade Haley Ballard kennt man jetzt, glaube ich, nicht so, aber man kennt Ethan Goldberg und Seth Rogen, die beiden Produzenten. Was mich halt fragen lässt, ob dieser Film ursprünglich mal eine Komödie war und dann umgeschrieben wurde. Weil Goldberg und Rogen ja wirklich die beiden, also die beiden, also zwei wirklich auch klassische Komödianten Hollywoods und auch Komödienproduzenten sind. Wir können auf jeden Fall sagen, Tumblr und die Fanfiction ist jetzt wirklich komplett im Mainstream-Kino angekommen.
Endlich.
Also endlich, ich war eigentlich bestürzt, dass ich nicht Wattpad Studios im Vorspann las.
Beautiful Disaster ist ein besserer Film als das.
A Beautiful Disaster ist wirklich ein besserer Film als das hier. Es geht um Literatur, sagen wir so, es geht ja gerne bei diesen Fanfictions, um so ein bisschen Anspruch auch da reinzubringen. Und vor allem geht es um Henry Miller, nicht um Hemingway, wie ich erfahren musste. Ja, Hauptrollen spielen Jenna Ortega und Martin Freeman. Jenna Ortega spielt Cairo Sweet. Was ein Name, Alter. Was
Das ist halt
ein.
wirklich so ein Wattpad-Name.
Genau. Ihre beste Freundin, gespielt von Gideon Adlon, heißt Winnie Black. Und Martin Freeman spielt Jonathan Miller, den Highschool-Lehrer. Also zumindest glaube ich, dass es eine Highschool sein soll. So ganz klar war mir
Ist
das
es, ist
alles
es.
nicht. Ja, aber also es ist auch diese Art von Film, die dich auslacht, wenn du mit logischem Denken an sie rangehst. Also, die 18-jährige Schülerin Cairo Sweet ist sehr belesen. In ihrer Klasse ist sie die Beste. Von ihrem Lehrer Jonathan Miller erhält sie eine Sonderaufgabe. Sie soll eine Kurzgeschichte im Stil ihres Lieblingsautoren schreiben. Miller fühlt sich von Cairo angezogen. Zwischen den beiden entwickelt sich eine intellektuelle Beziehung, bei der ein Flirt aus dem Ruder läuft und zu einem emotionalen Katz-und-Maus-Spiel zwischen Lehrer und Schülerin wird. Ach, schön. Ja, Maria, wie nähern wir uns Millers Girl?
Ich glaube, du hast das schon ein paar richtige Stichpunkte eingeworfen, indem du Fanfiction und Wattpad reingeworfen hast. Ich würde dem noch ein anderes zufügen, vielleicht noch oberflächlicheres, noch Mainstream-fähigeres, und zwar Dark Academia. Und ja, genau, und das ist halt so vor allem in der ersten Hälfte des Filmes etwas, woran ich sehr, sehr oft denken musste, weil Dark Academia schon durchaus das nochmal runterbricht und attrupiert, was auf Tumblr oder auf Wattpad passiert, weil das halt wirklich nur noch so in Stichworten und Stockfotos funktioniert. Also Dark Academia, so wie ich das erlebt habe, ist wesentlich auf TikTok und Pinterest entstanden, also zwei Plattformen, die durchaus noch weniger elaboriert waren als Tumblr und Wattpad oder zum Beispiel irgendwie so andere Fanfiction-Plattformen wie Archive of Our Own. Und insofern fand ich halt so wirklich den Film, das war so ein Kratzen in meiner Kniekehle, weil das, was der Film denkt, was Literatur ist, ist halt nicht Literatur, sondern ein tausendfach runtergebrochenes und nacherzähltes Bild von der Ästhetik von Literatur und der Ästhetik von hübsch aussehend im Bett Henry Miller lesen. So,
Und dabei
das ist
rauchen.
das, was der Film denkt, was Literatur ist. Und das ist das, was der Film in der ersten Hälfte macht. Das ist auch das, wie Dark Academia als Ästhetik funktioniert für mich auf TikTok oder auf Pinterest. Das ist eine Ästhetik, hinter der nichts steht und nichts stehen darf.
Das hast du sehr gut zusammengefasst, auf jeden Fall gerade. Genau. Ich beschäftige mich für eine Hausarbeit gerade so ein bisschen mit dem Thema Fanfiction. Beziehungsweise, ich beschäftige mich halt mit postdigitaler Literatur und ich stelle die Frage, ob es einen postdigitalen Bildungsroman geben kann. Und in meinem Textkorpus ist ein Roman vorhanden namens Echtzeitalter von Tonio Schachinger, hat letztes Jahr auch den Deutschen Buchpreis gewonnen. Und das ist ein Roman, der sich tatsächlich diese Dark Academia-Ästhetik zunutze macht. Um sie, also ich weiß nicht, also sie steckt da auf jeden Fall drin. Also er präsentiert uns nämlich eine Privatschule, die funktioniert nach Dark Academia-Ästhetiken. Also die Literatur hat hier nämlich keinen Wert mehr. Die Literatur ist rein ästhetisches Gut. Der böse Lehrer behandelt halt diese literarischen Stoffe nur, damit man mal davon gehört hat, um ausgebildet zu sein für die hohen Salons, die es schon nicht mehr gibt. Was die Fanfiction aber ja auch inhärent in sich hat, ist sowas Metatextuelles. Also die Fanfiction ist in sich eigentlich das kritischste, würde ich wahrscheinlich das kritischste Stück Literatur, was wir haben können, weil diese Geschichten ja sehr, also die Geschichten nehmen sehr stark aufeinander Bezug und sie überlegen sehr stark, wie Literatur und wie bestimmte Art von Geschichten überhaupt funktionieren und wie man sie vorantreibt, weil es gibt ja sehr klare Regeln, wie bestimmte Fanfictions zu funktionieren haben, über die man sich dann halt in der sogenannten Meta eben auch austauscht. Und wenn man das so möchte, dann hat Miller's Girl das irgendwie auch in sich. Denn der bedient ja schon alle Tropen von so einem Wattpad-Fanfiction-Sexy-Film. Und das macht es so großartig, weil der Film das mit einem Inbrunst der Überzeugung macht und damit eigentlich zur besten Parodie wird.
Also, auch wenn ich jetzt deinen umreißenden Beitrag zu Fanfiction auch nicht sonderlich despektierlich fand, muss ich halt nochmal sagen, dass ich auch persönlich für Fanfiction für ein enorm komplexes Genre halte. Und
Ich
Miller's
hoffe auch,
Girl
dass es
für nicht
rübergekommen
so
ist.
einen
Ich wollte
komplexen
mich dem.
Film so.
Ich hoffe, das auch rüberbekommt. Ich wollte mich nicht despektierlich gegenüber Fanfiction äußern. Überhaupt nicht.
Okay, also nur um das nochmal klarzustellen, so in dem engeren Sinne ist Millers Girl nicht wirklich Fanfiction, weil wie Finn schon gesagt hat, Fanfiction ist ein so kommentierendes oder supplementäres, aber vor allem kommentierendes Genre, das sich an existierenden Texten abarbeitet, das durchaus auch kritisch und transformativ. Und was an Millers Girl halt so interessant ist, sage ich es mal, ohne das zu werten, weil es sich halt wirklich so ein bisschen als Destillat an dieser Glaskuppel absetzt, dass diese Zusammenhänge von den Plots, von den originalen Medien, an denen sich Fanfiction noch irgendwie orientiert und aufhängt, da bei diesem Film, also Millers Girl, fehlen und es bleiben halt wirklich nur die Tropes. Bleibt halt wirklich nur so das abgestumpfte Libidinale. Es bleibt halt wirklich nur das, was man in Hashtags irgendwie fassen kann. Wobei ich wiederum halt auch sagen muss, so das, was bei dieser Schülerin-Lehrer-Romanze da passiert, das predated ja Fanfiction auch schon komplett. Da könnte man halt wirklich eine Trendlinie ziehen zu Jane Eyre oder halt anderer Gothic-Literatur, was mich an sich auch wahnsinnig interessiert. Also
Das tut der
Jane
Film ja auch
Eyre
schon selber auf eine unfassbar dumme Art und Weise.
und die Bronte-Romane und 50 Shades of Grey, das liegt alles auf einem Kontinuum. Meine ich ernst. Insofern, also die Fantasien, die Millers Girl aufgreift und bedient, sind sehr tradiert. Und gleichzeitig find ich halt auch so, also der Film ist halt auch schon irgendwann erstens ein bisschen zu doof und zweitens ab der zweiten Hälfte ein bisschen zu sehr ins Thriller-Genre rüberschielend, um die Satisfaction zu liefern, die man wahrscheinlich bei diesem Genre sucht, wenn man auf dieses Genre steht.
Es wirkt einfach alles wie eine sehr aseptste. Heute kann Finn Worte nicht aussprechen. Es wirkt alles sehr wie eine sehr aseptiste.
Aseptische.
Aseptisch heißt das schwierige Wort. Es wirkt alles sehr wie eine sehr aseptische Pastiche von, ja, so 90er-Jahre-Teenie-Erotikfilmen, wie halt Eiskalte Engel oder eben vergleichbare Stoffe, die jetzt nicht so im Teenie-Genre behaftet sind, aber.
The Crush, Alicia Silverstone, habe ich davon gehört?
Ja, genau. Und du hast natürlich vollkommen recht mit allem, was du gesagt hast. Der Film fährt gleichzeitig mit viel zu angezogener Handbremse, gleichzeitig aber auch nicht. Also, weil er ist schon wahnsinnig exploitativ. Ich hätte
Nicht
mir
genug.
irgendwie gewünscht, aber nicht genug. Also, er ist auf eine sehr eklige Art und Weise exploitativ, indem er halt wirklich nur so eine sabbernde Männerfantasie bedient, sich dann aber nicht traut, halt so Full Monty zu gehen, weil dann wäre es ja Schund und dann wäre es ja kein cleverer Thriller.
Und das ist halt so blöd, weil der Film sich halt auch offensichtlich an dem Erbe und an den Renommee und der Anrüchigkeit von Henry Miller bedient. Und an der Anrüchigkeit von Pornografie. Es gibt einige Stellen in dem Film, wo er seine Doppelmoral oder die Doppelmoral seiner Figuren durchaus auch ausstellt und thematisiert. So oder so, der Film ist nicht permanent blöd. Aber was ich halt wirklich blöd fand, ich sag das Wort sehr oft, sind halt wirklich die Versuche des Filmes schlau zu sein. Und die Versuche des Filmes schlau zu sein finden
Das
vor
hast du
allem
sehr
halt
schön
in den
gesagt, die
Dialogen
Versuche des
statt.
Filmes schlau zu sein.
Und also, man kennt es ja wahrscheinlich. Oder man hat wahrscheinlich irgendwie schon so Filme im Kopf oder halt andere erzählende Medien im Kopf, wo man sich selbst sagen würde, so redet doch kein Mensch. Und was ich, um das mal zu präzisieren, sagen muss, so, ich meine damit nicht, dass es keine Teenager gibt, die Henry Miller lesen und wahnsinnig pretentious sind, weil sowohl Finn als auch ich waren einmal wahnsinnig pretentious Teenager, die David Foster Wallace gelesen haben oder so. Also die Leute gibt es. So, ich kann dafür verbürgen, ich war mal so ein Leut.
Ich auch.
Was es halt aber nicht gibt, denke ich mal, sind Figuren, die auf jedes Innuendo mit irgendeiner Pointe antworten können und das auch tun. Und an diesem Punkt, an dieser so wirklich unfassbar überperfekt zugeschnittenen Ballzuspielerei des Filmes, habe ich ihn angemerkt, so okay, das habe ich dann auch irgendwann rausgefunden und gelesen. Die Screenwriterin und Regisseurin stammen aus dem Theaterkontext. Und im Theaterkontext ist sowas wesentlich verzeihbarer, weil Theaterkontext halt nicht diesen inhärenten Naturalismus hat. Was man auf der Bühne sieht, das glaubt man nicht sofort, weil das ist eine Bühne, das ist nicht echt, die Requisiten sind Requisiten, das sieht man halt. Im Film, weil halt man daraus nicht so ganz rausgewachsen ist, vertraut man immer noch auf das Dokumentarische der Kamera. So, auch wenn es also natürlich man irgendwie mittlerweile schlauer sein sollte, das ist etwas, worauf man intuitiv immer noch vertraut. Und deswegen wirken diese Dialoge halt, diese unfassbar gestellten Dialoge, diese Witze, die nicht aus irgendeiner natürlichen Charakterinteraktion stammen, sondern von der Seite, halt auch so unfassbar künstlich, und diese Künstlichkeit funktioniert im Theater meistens und im Film halt überhaupt nicht. Das hat nichts damit zu tun, dass irgendwie wir einen pretentious Teenager haben, weil solche Leute gibt es. Ich war auch so ein Leut. Und das hat alles damit zu tun, dass hier halt so offensichtlich eine Übersetzung in ein anderes Medium nicht funktioniert hat.
Das finde ich eine sehr, sehr spannende Beobachtung. Ich weiß nicht, ob ich dir ganz zustimmen würde bei diesem, dass theatrale Mechanismen im Film nicht ganz funktionieren. Ich glaube, es kommt sehr auf das Framing drauf an. Wenn der Film eine etwas künstlichere Mise-en-Scène gewählt hätte, hätte man vielleicht darüber reden können.
Ja
Das
nicht.
passiert, hat er aber nicht. Das passiert halt alles auf einer Dialogebene. Also Jenna Ortega in ihrem blöden Off-Kommentar, also Checklist natürlich, glaube ich, auch für so einen Wattpad-Film in Off-Kommentar, ist wichtig. Erzählt uns, dass das wäre hier ja auch ein Gothic-Film, ne? Da bist du ja, hast du ja am Anfang auch kurz drauf eingehen. Da macht der Film aber nichts draus. Also sind wieder bei der von dir erwähnten Dark Academia, wo wirklich alles nur noch ästhetisches Pläsier ist und nicht mal
Staffage,
das, also
Staffage.
keine ist Staffage, genau, es ist Signifier ohne Signifiant. Und ich habe einfach auch ein Grundproblem mit dieser Woody Allen-Altherren-Fantasie von dem hotten Teenie-Girl, das Henry Miller liest. Also, weil das ist halt für mich auch so weit weg von jeder Realität.
Also, so diesen Realitätsanspruch will ich an den Film nicht stellen, weil so, ich kenne solche
Du
Leute.
hast, ja, du hast natürlich recht, du hast natürlich recht. Das ist ein Realitätsanspruch, den der Film vielleicht auch gar nicht einfordert, aber es schreit für mich einfach sehr nach einer kompletten Entbindung von, sage ich mal, oder Disconnectedheit von Alter der Hauptfigur und dem Stoff, den sie da behandelt.
Nee, also das will ich halt den Film nicht ankreiden oder nicht kritisieren, sondern also auf der Grundplot-Ebene oder der Grundidee-Ebene, also es gibt merkwürdige Leute, es gibt auch solche Leute. Was ich dem Film aber ankreiden will, ist seine zweite Hälfte, weil wenn wir wirklich über die Sexual Politics dieses Films reden, dann muss man halt auch sagen, dass der Film halt wirklich in der zweiten Hälfte oder im zweiten Drittel komplett den Faden verliert. Weil dieses.
Das ist noch nett. Das ist
Ja,
noch nett gebracht.
das ist noch sehr nett, also irgendwie so beziehungsweise, dass der Film etwas. Ja, sehr sich selbst untergrabendes tut, indem er seine Protagonistin halt wirklich in eine Richtung. Spoiler! So ein bisschen Spoiler, wer jetzt das nicht wissen will, bitte weghören. Dass der Film seine Protagonistin in eine Richtung villainized, die komplett die Tropes von der manipulativen Frau oder dem emotional dysregulierten, manipulativen Teenager bedient.
Das ist kein Spoiler an diesem Stelle, Maria. Das sagt der Trailer uns schon genauso.
Ach so, ja, gut, okay, Trailer kennt man
Der
ja.
Trailer zeigt dir den ganzen Film.
Super. Ja, also, wenn es. Und das ist halt irgendwie so ein merkwürdig aus der Zeit gefallener Film, weil er einerseits einen Plot hat, der komplett hätte in den 90er geschrieben werden können, andererseits halt aber auch irgendwie so in den Worten, die verwendet werden, in seinen irgendwie oberflächlichen Diskursen auch ein deutlicher Post-MeToo-Film ist. Der sitzt da komplett zwischen zwei Stühlen und fällt dann auch komplett in die Ritze zwischen diesen zwei Stühlen, wo man halt diese Diskurse zwar hat, aber so die weibliche junge Teenager-Protagonistin, die in irgendeiner Weise halt mit dem Lehrer involviert ist und die wird halt dann durchaus komplett als eine perfide, manipulativ und bewusst handelnde Person dargestellt, die es nicht nur bewusst in Kauf nimmt, sondern es sich wünscht, das Leben von einem irgendwie libidinös unkontrollierten Mann zu ruinieren. Das ist das, was der Film macht und was der Film aussagt. Und ich weiß nicht, ob das so intendiert war. Möglicherweise war es das nicht, aber dann ist der Film halt wirklich hart gescheitert.
Ach, wir können doch auch noch über all die anderen tollen Frauencharaktere in diesem Film reden.
Ach ja, stimmt, genau. Die lesbische Freundin, die dann aber trotzdem mit dem Sportlehrer schlafen will und
Genau.
als so die Hauptfigur wirklich einen komplett perfiden, ausnutzenden Move bei ihr macht, dann kommt sie irgendwann mal weinend in ihrem Zimmer an und weint aber nicht deswegen, weil ihr Crush, also die weibliche Hauptfigur, sie komplett ausgenutzt hat, sondern du kannst doch nicht das Leben von diesem middle-aged man ruinieren. Bitte, das kannst du doch nicht machen, das sieht sie doch überhaupt nicht ähnlich.
Yeah. Und dabei liegt Jenna Ortega in einem knappen Kleidchen auf dem Bett und raucht eine Zigarette.
Dieser Film hat Rauchen wieder cool gemacht, also immerhin
Ja, dieser
etwas.
Film hat Rauchen zurückgebracht.
Was ich aber auch sagen muss, so ein positives Ding an dem Film, ein positiver Aspekt, ich habe ihren Namen vergessen,
Jenna
Ehefrau
Ortega? Ach so.
von dem Martin Freeman Charakter. Du weißt, welche ich
Ja,
meine?
Joyce, nee, Beatrice Miller.
Ja, genau.
Gespielt von Dagmara Dominici.
Genau,
Dominicic.
da finde ich halt aber auch die hat die Wellenlänge dieses Films aufs positivst mögliche interpretiert und diese ganzen fucking pretentious Sätze, die alle Charaktere in diesem Film sagen, sie war die einzige, der ich sie abgenommen habe, weil sie halt wirklich auf so einer komplett genussvollen Camp-Frequenz spielt und weil sie halt eine Person spielt, der man das qua Kontext, durch ihre Eingebundenheit durchaus abnimmt, weil sie ist eine Schriftstellerin, sie erfolgreicher ist als ihr Mann und alkoholabhängig und horny, also wirklich diese eine redeeming quality von dem Film ist jede Szene, in der sie ist.
Also ich möchte nochmal, ich finde, Jenna Ortega macht ihre Sache jetzt auch nicht so schlecht. Ich erkannte da doch auch einen gewissen Spaß an der Rolle.
Ja.
Und ich muss sagen, sie sieht sehr gut mit der Zigarette aus. Also
Sie ist super besetzt, also halt.
sie sellt das schon komplett. Und Martin Freeman ist halt auch hoffnungslos überqualifiziert für diesen Film. Und steht teilweise halt wirklich verloren in diesem Film rum. Und das ist ganz wunderbar. Ich glaube einfach, also diesem Film, damit wir wirklich, ja, ernsthaft über diesen Film reden könnten, fehlt, glaube ich, einfach wirklich eine provokante Sequenz oder sowas oder irgendwas, an das man sich erinnern könnte. Der Film versucht das so ein bisschen mit halt der Short Story, die Cairo dann geschrieben hat. Aber, also, wenn wir jetzt so einen Moment halt hätten, wie, keine Ahnung, den zwischen Sarah Michelle Gellar und Selma Blair in Eiskalte Engel oder eben das berühmte, du kannst ihn reinstecken, wo du willst, aus Eiskalte Engel, wenn hier wirklich irgendwas mit Spaß Provokantes drin gewesen wäre, vielleicht auch wirklich was ernsthaft Erotisches, dann hätten wir über diesen Film ja reden können. Aber es gibt halt in diesem Film eine Szene, in dem eben der middle-aged Martin Freeman masturbiert und ich glaube, genau das ist halt auch das Publikum, was dieser Film ansprechen will. Aber dafür ist er sich gleichzeitig
Denke
dann
ich
halt,
tatsächlich gar nicht, also
aber dafür ist er sich dann
denke ich
gleichzeitig
eher
auch wieder
nicht.
zu fein. Also
Nee, ich denke tatsächlich, dass das Publikum, das der Film ansprechen will, eher so die Jenna Ortega Viewpoint-Character-Figur ist, also die Leute, die nach Dark Academia auf TikTok und Pinterest suchen. Ich glaube schon eher das.
wir können auf jeden Fall sagen, also keine Empfehlung im klassischen Sinne für Millers Girl, aber auf allen anderen Ebenen.
Nicht im klassischen Sinne, aber auf allen anderen Ebenen. Das ist ein sehr schöner Satz, kann ich genauso unterschreiben.
Also ich sag mal, ladet euch eure zwei besten Freunde, Freundinnen ein, holt euch einen Kasten Bier oder irgendwie einen Saft oder ein Spaßgetränk eurer Wahl dazu, dann könnt ihr schon richtig Spaß haben mit dem Film.
Oh, Finn, was ich halt auch wahnsinnig spaßig fand an Miller's Girl, sind halt auch so die diversen Ausschnitte von dem, was innerhalb dieser Diegese, innerhalb dieses Films für Literatur gehalten wird. So, das Geile ist halt, dass da extra für den Film geschriebene Short Stories oder Romanauszüge sind, die offensichtlich darauf aus sind, innerhalb dieser Filmwelt für gut gehalten und für hochwertig gehalten zu werden. Allein die sind das halt nicht. Das ist halt wirklich so hoffnungslos overwritten Zeug, was halt aber auch ein hervorragender Spiegel davon ist, was der Film denkt, was Literatur ist.
Nämlich vor allem horny.
Und Metaphern. Mondlicht und so.
Mondlicht und so, ja. Wollen wir noch mal über einen guten Film reden?
Ja, How to Have Sex, das war doch ein guter Film.
Ist ein sehr, sehr guter Film, ja. Ich habe den leider auf dem Hamburg Filmfest verpasst. Der ist aber jetzt mittlerweile bei allen Streamingdiensten in Deutschland zum Leihen oder Kaufen verfügbar. Und wenn ihr einen Mubi-Account habt und einen VPN, dann könnt ihr ihn auch in Großbritannien und in der Türkei schauen. Und das würde ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Wurde ja viel paratextuell auch eingeordnet, so als Spring Breakers für die 2020er Jahre. Dessen transzendentale Qualitäten erreicht er vielleicht nicht ganz, aber es ist trotzdem ein sehr, sehr spannender Film. Es geht hier grundsätzlich um drei Freundinnen, Tara, M und Sky, die einen Partyurlaub in Malia, in Griechenland machen, was man, glaube ich, als britischer Teenager so macht, weil auch der In-Betweeners-Film spielt, ich weiß nicht, ob er auch auf Malia spielt, aber er spielt auf jeden Fall auch in Griechenland, bis auf Kreta. Genau, wir gehen also auf diesen Partyurlaub und da hat man sich halt einem gewissen Habitus zu verpflichten. Da hat man ausgelassen zu sein, da hat man zu trinken, da hat man mit den Boys zu flirten und da hat man Sex zu haben. Und da hat man Übergriffigkeiten gefälligst nicht zu hinterfragen, denn die gibt's ja hier nicht. Wir sind ja im Paradies.
Und man will das ja, man ist ja hierher gekommen, um Sex zu haben. Vor allem, wenn einem irgendwie so die Freundin in den Nacken sitzt und irgendwie herausposaunt, dass man eine Jungfrau ist in der Wahrheit oder Pflichtrunde.
Das ist ein Film, der so im Mix zwischen so einem dokumentarischen und ja vielleicht fast schon irgendwie magisch-realistischen Modus hin und her wechselt, der sehr nah an unseren drei Hauptfiguren ist. Und was mir eben, ich dachte, es wäre ein sehr viel deprimierender Film, als er eigentlich ist. Also der ist sehr deprimierend, aber er ist eben gekleidet in das Korsett einer Teenie-Sex-Komödie. Um dann so in der zweiten Hälfte doch wesentlich düsterere Töne anzuschlagen, ohne das so richtig offensichtlich zu machen. Also das Schlimme ist halt hier nicht, dass Dinge passieren, sondern dass sie nicht aufgeklärt werden oder dass sie einfach nicht verhandelt werden. Und dass sich auch keiner dafür interessiert.
Ich glaube, das, was du mit Teenie-Sex-Komödie meinst, würde ich eher so fassen, dass der Film sich auf sowas wie eine Musikvideo-Ästhetik einlässt, beziehungsweise sich auf die Ästhetik dessen einlässt, was diese Jugendlichen halt auch offensichtlich attraktiv finden, was denen Spaß macht. So, in diversen Feierszenen hat man halt wirklich diese unfassbar laute EDM-Musik und diese komplette Lichtregie. Also, da würde ich sagen, dass der Film gar nicht mal so aus seinem Modus des Naturalismus herausbricht, weil er halt in dem Sinne halt einfach komplett sich einlässt auf die Lebenswelt und beziehungsweise die aktuelle Umgebung der Protagonistinnen, Protagonistinnen. So, das muss auch irgendwo attraktiv wirken und vielleicht auch in dem Sinne nicht komplett naturalistisch, sondern eher subjektiv gefärbt, dass der Film irgendwie an irgendeinem Punkt, um nicht komplett bewertend zu sein, halt auch einfach in den Schnitten, in der Lichtregie genau das reproduziert, was die Jugendlichen in den Musikvideos von David Guetta oder hier Steve Aoki oder sowas sehen.
Ah, das ist eigentlich auch eine gute Beobachtung. Ich sah den Film halt mit unserer gemeinsamen Freundin Lena zusammen und die meinte halt gleich am Anfang, ah, ist es American Pie?
Ja,
Und damit
das
ködert.
ist American Pie hinter den Kulissen.
Ja, so ein bisschen schon. Und auch da wieder, da ködert der Film einen ja auch irgendwie so ein bisschen mit. Also, du siehst ja halt drei hotte Girls, die Hot Shit machen. Und es ist auch so ein bisschen verhältnismäßig lustig alles. So. Dann hat man mal einen Kater, dann pinkelt man mal irgendwo hin, dann singt irgendwer mal schlecht Karaoke. Und dann, wenn diese Jungsgruppe da reinkommt, dann ist das alles schon irgendwie so ein bisschen pushy, so ein bisschen, na ja, und dann sind wir irgendwann in so einer Partyanlage, wo, ach, so ganz verklemmte, prüde Sexspielchen gespielt werden, also wo irgendwie die Jungs die Bierdose vor ihr Gemächt halten müssen und das Bier dann in die Münder von Frauen gießen. Und ich glaube, das war halt auch der Punkt, wo Lena und ich uns anschaut und so meinten, boah, ist das trist alles.
Ja,
Boah, ist das
total.
trist.
Total. Und also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber was ich halt, als ich den Film beim Hamburg Filmfest gesehen habe, gedacht habe, ist, dass ich das halt wirklich, auch die Verklemmtheit und sowas, wirklich kenne. Dass ich mich daran noch gut genug erinnern kann. Dass man irgendwie so diesen Vorwand brauchte, diesen Vorwand von Spiel und Regel und sowas, um etwas auszuführen, wovon man dachte, dass es sich so gehört und dass man das zu wollen hat, aber wo man sich selbst auch nicht damit beschäftigt hat, ob man das wirklich will oder nicht. Und was für mich den Film stark macht und was der Film für mich auch so wirklich richtig macht, ist, dass er halt so wirklich diese Hintergründe von in welchen Bedingungen wird Consent eigentlich getroffen oder in welchen Bedingungen wird er verunmöglicht, nochmal wirklich präzise umreißt. Weil diese Freundinnenschaft, die zwischen den drei Hauptfiguren sich entspinnt, auch wirklich nicht idealisiert wird vor dem Film. So eine offensichtliche Vergleichsfolie wäre für mich Never, Rarely, Sometimes, Always, die eine rückhaltslos solidarische und positive Mädchenfreundschaft beschreibt. Und hier, das sind für mich die stärksten Momente des Films gewesen, nicht mal seine heterosexuellen Beobachtungen, sondern diese Interaktion zwischen den Freundinnen, der Druck, der soziale Druck, der dadurch entsteht, davon, dass so Frauenbilder auch von anderen Frauen reproduziert werden, dass es ein Contest ist, dass Frau sein oder Frau werden etwas ist, worin man gut oder halt eben schlecht sein kann. Diese ganzen passiv-aggressiven, spöttischen Spitzen, die da halt vor allem, wenn es um Male Validation geht, von den jungen Mädchen getätigt werden. So natürlich sind sie halt auch durchaus Opfer, alle Opfer eines patriarchalen Systems. Aber dieses System, weil es ein System ist, funktioniert halt auch so, dass auch Frauen darin Macht ausüben können, wenn sie sich greifen, wenn sie irgendjemanden finden, der noch weiter unten steht als sie. Das ist subtil. So, das ist wirklich subtil, das ist aber auch auf eine Art und Weise wiedererkennbar, die, und das meine ich vollkommen positiv, wirklich schmerzt.
Mal wieder, das hätte ich selber nicht besser zusammenfassen können. Ich frage mich ja gerade, über was man bei How to Have Sex noch so groß reden kann. Also es ist ein sehr, sehr großartiger Film. Aus den Gründen, die wir gerade herausgestellt haben. Es ist, glaube ich, aber auch ein Film, den man wirklich vor allem wie nichts anderes selber sehen sollte. Um halt auch einfach zu gucken. Und dafür, dass es ein Debütfilm ist, weiß eben die Regisseurin Molly Manning Walker hier einfach schon sehr virtuos, wie du schon gesagt hast, mit Kamera und Schnitt umzugehen und auch mit Sounddesign, mit der Art und Weise, wie hier eben diese EDM-Musik kommentierend eingesetzt wird. Unsere drei Hauptdarstellerinnen sind toll. Eben auch, weil man, wie du auch schon gesagt hast, weil man das alles auch irgendwie kennt. So.
Ja, vor allem das Markieren so. Vor allem das in den Duktus, in den Sprachduktus der anderen Freundinnen bleiben. Vor allem irgendwie immer noch das Fangirl bleiben, irgendwie der Klassenclown bleiben, so diese wirklich subtilen Interaktionen innerhalb der Frauengruppe, die ich bei dem Film auch stark und irgendwie sogar noch stärker fand als die heterosexuellen Interaktionen, weil sie halt noch origineller sind und mehr verraten. So die Protagonistin, sage ich jetzt mal, aus dem Film, die es am härtesten abbekommt, hat es durch ihre Rolle in diesem sozialen Gefüge am schwersten, das überhaupt zu äußern.
Und nochmal auf einer ganz anderen Note, also die Eltern sind natürlich klassisch für den Jugendfilm hier fern und
Es
nicht
ist
da.
hier Klassenfahrt, wir sind in Griechenland, wir saufen.
Genau, aber ich mochte, dass die M, also die sowas wie unsere Hauptfigur ist, tatsächlich doch, was man so hört, ein sehr mitfühlendes und rückhaltgebendes Elternhaus hat. Weil es geht hier auch so ein bisschen um das Thema Finals, also um die A-Levels eben in Großbritannien, die eventuell nicht alle unsere drei Girls bestanden haben. Und wie die Eltern darauf reagieren, fand ich sehr schön, weil das hat mir auch nochmal gezeigt, dass es doch eigentlich ein sehr warmherziger Film ist. Also dieser Film liebt seine drei Protagonistinnen.
Ja.
Der möchte ihnen eigentlich nichts Böses. Es ist
Ja,
halt die
das ist
Welt,
ein
die nicht
sehr
so gut ist. Es
empathischer
ist halt
Film.
die Welt, die nicht so gut ist.
Ja.
Ja, ich sag mal so, zwei sehr gute Filme, ein Film, der auf eine andere Art und Weise sehr gut ist.
Und Madame Web, über den haben wir noch nicht gesprochen.
Ich würde sagen, sag du sonst gerne kurz einfach was, wir sind schon bei 1,5 Stunden.
Ah, lol. Ja, Madame Web habe ich mir heute angesehen. Enorm viel über den Film gehört. Da hat er auch natürlich nochmal so ein eigenes Meme, Eigenleben entwickelt, wie Morbius. Nur, dass es im Unterschied zu Morbius bei Madame Web darum geht, dass man den Film durchaus mal sieht, weil Morbius ist nur witzig, wenn man den Film nicht sieht. Und ich finde, dass der Film so ein bisschen oversellt wird, was sein Katastrophenappeal angeht. Ich fand Madame Web halt wirklich nicht schlimm. Er ist schon dämlich, oft, durchaus, aber das, was an Madame Web dämlich ist, harmoniert auf eine für mich wundersame Art und Weise mit den thematischen Concerns, die der Film hat. Und so, dass das bemängelt wurde, so teilweise irgendwie so die konterintuitive oder verwirrende Kameraarbeit, fand ich wirklich komplett motiviert und berechtigt. Also Madame Web, kein unsympathischer Film, bisschen dämlich, wird man in 10 Jahren vielleicht irgendwie so bei einem Midnight Screening mit Popcorn an die Leinwand werfen, nochmal mehr appreciaten können. Kann man ruhig schauen, so.
Also ich bin bei dem, kann man schon schauen. Ich habe mich doch sehr gelangweilt bei dem Film, vor allem weil ich schade fand, dass er doch in der ersten Hälfte etwas gezeigt hat, was viele Superheldenfilme nicht zeigen, nämlich einfach ein sehr routiniertes Handwerk seitens der Regisseurin, was sich dann eben in der zweiten Hälfte einfach komplett in Wohlgefallen auflöst und halt spätestens in dem absolut blöden Finale in der Feuerwerkskörperfabrik. Also das klingt ja schon nach einem Simpsons-Sketch irgendwie so, die Feuerwerkskörperfabrik.
Es wird
In
eine Figur
Wohlgefallen
durch ein riesiges
auflöste.
P erschlagen.
Ja. Ich finde cool, dass du Spaß mit dem Film hattest. Ich hatte es leider nicht. Bolde Prediction mit dem Midnight-Movie, da würde ich sagen, sprechen wir uns in 10 Jahren nochmal wieder oder in 20 und gucken dann, wer recht hatte. Denn Geschichte wird ja von Siegern geschrieben und die Geschichte wird zeigen, wer von uns beiden in diesem Dialog der Sieger ist.
Ey, Topsi-Welte gilt. In 10 Jahren gibst du mir ein Bier aus oder ich dir.
Das finde ich super. Das können wir uns hoffentlich dann auch leisten. Sieger sind natürlich alle Leute, die Schauplatz hören und der das gerade tut. Seid ihr Sieger? Erzählt aber auch euren Freundinnen davon. Bei der nächsten Folge ist Nico auch wieder dabei. Da ja, wird es auch wieder ganz groß heiß hergehen. Maria, es war ein tolles Gespräch mit dir. Wir haben viel erfahren über Jugend, wie man sie verleben sollte, wie man sie nicht verleben sollte.
Vor allem, wie man sie nicht verleben sollte.
Ja, wahrscheinlich vor allem, wie man sie nicht erleben sollte. Und in diesem Sinne. Habt einen schönen Abend oder morgen oder Mittag, wann auch immer ihr das hört. Und bis bald!
Tschüssi!